Hallihallo allerseits. Zeit für unser Abendgebet. Ihr Lieben, ich möchte heute mit euch ein bisschen Geschichte besprechen. Und zwar deswegen, weil wir hier jetzt öfter darüber sprechen, wie man wohl in absehbarer Zeit über die jetzige Phase der Entwicklungen berichten wird. Vielleicht dann wieder nur noch in Büchern oder von Mund zu Mund, wenn sowas wie digitale Möglichkeiten gar nicht mehr da sind. Aber da würde ich jetzt zu weit hinausgreifen. Ich möchte heute mal mit euch ein geschichtliches Beispiel durchleuchten, was mich für einige Jahre besonders beschäftigt hat. Das ist das Leben und Wirken Karls des Großen, des großen Frankenkönigs, der im 8. und 9. Jahrhundert sein Unwesen trieb, wenn man es so sagen darf, und Europa christianisierte, so nennt man das heute. Ich würde es eher bezeichnen als ein Kirchianisieren. Und ich möchte mit euch ein paar Passagen aus meinem Buch lesen, Blutgericht Europa. Wir lesen mal weit hinten in das Buch hinein, was für mich die wichtigsten Anreize waren, dieses Buch zu schreiben. Also erstmal, wie entsteht Geschichte? Wer schreibt die Geschichte im Anschluss an alle Entwicklungen und Verwerfungen und Kriege? Und wie geht man hunderte Jahre später damit um? Und Karl der Große, das war ja nun der, der mit Blut und Schwert, wie große Historiker das heute noch bezeichnen, christianisierte, das heißt die Menschen, die noch an die Götter glaubten, mit denen sie zum Teil sogar verkehrten. Das sind nämlich die hohen Helfer im Himmel, die damals manche Menschen durchaus sehen konnten, weil sie noch viel geöffneter waren. Und diese Menschen aber über diesen sogenannten Göttern auch eine große, starke Wesenheit wussten. Die hieß damals, glaube ich, noch nicht Gott. Aber es war diese große Kraft, von der sie wussten. Und das sogenannte Christianisieren, was damals, also vor 1200 Jahren in Europa stattfand, das war mehr oder weniger das Christianisieren, was später von europäischen Ländern ausging in die ganze Welt. Und wer sich ein bisschen auskennt in der Forensik, wer sich auskennt zu den oder Bescheid weiß zu den Themen, was passiert mit einem Menschen, der düstere Erfahrungen in seiner Kindheit gemacht hat? Nehmen wir mal an, Missbrauch und diese Erlebnisse nie aufgearbeitet wurden. Dieser Mensch läuft nicht selten Gefahr, später selber zum Täter zu werden. Und in diesen Kontext habe ich versucht, diese Geschehnisse einzureihen. Europa im 8. und 9. Jahrhundert, schwer geknechtet durch Karl den Großen. Die Menschen mussten einen Taufspruch von der Kirche, das Ganze ging ja im engen Schulterschluss mit Rom, mussten also einen Taufspruch aufsagen, indem sie ihre geliebten Götter, mit denen sie verhandelten, die sie auch baten um gute Ernten und dafür persönliches Wohlverhalten dagegen stellten, dass sie eben diese sogenannten Götter zum Teufel schicken sollten. Diese Götter, die sogenannten, man soll ja keine Götter neben dem Höchsten haben, aber das waren damals die Bezeichnungen dafür. In Wirklichkeit waren es eben hohe, hohe, wesenhafte, wissende Helfer des Höchsten, die man in allen Ländern kannte, also nicht nur in europäischen, sondern in der ganzen Welt. Also in Rom hießen die Höchsten dieser sogenannten Götter Juno und Jupiter oder Hera und Zeus in der griechischen Mythologie oder in der germanischen Wotan und Freya, Isis und Osiris bei den Ägyptern. Also diese Höchsten sahen die Völker, es waren immer die gleichen, aber jedes Volk, jede Kultur hatte ihre eigenen Begriffe dafür. Und das hat Karl der Große ausgemerzt. Die Tragik kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, denn damit ging von Seiten der Kirche, ja, für die ja Karl der Große sozusagen ausführendes Schwert war, damit hatte die Kirche in Rom den Grundstein gelegt von der Verabschiedung des Menschen von den Wesenhaften. Damals also vor 1200 Jahren ungefähr, plus minus, noch eine ganz starke Kraft und späterhin dann durch diese existenziellen Eingriffe der Menschen ist diese Umstellung erfolgt. Also eigentlich schon damals erkennbar, was das System wollte. Und wer das übrigens nicht machen wollte, der wurde getötet. Er wurde, wenn er Glück hatte, nur vertrieben. Und wenn er Glück hatte, musste er das Land verlassen. Aber die meisten wurden umgebracht. Und mit der gleichen Brutalität haben später genau diese Europäer, es waren natürlich dann andere, aber es gibt ja ein Karma nicht nur für den Einzelmenschen, sondern durchaus für Völker. Und das haben die Europäer in die Welt getragen, mit ihrer Gutsherrenart, mit ihrer Kolonialisierung. Die ganze Welt, alle 5 Kontinente sind von den Europäern, okay, das war der 5. Kontinent, sind von den Europäern christianisiert und kolonialisiert worden, mit genau derselben Brutalität, wie es damals Karl der Große mit den Europäern tat. Versteht ihr, was ich versuche darzustellen? Es ist das Gesetz der Wechselwirkung, das jetzt auf Europa zurückfällt. Denn das, was jetzt passiert mit dem Einwanderungschaos, mit der Massenmigration, mit all dem, was in Brüssel derzeit entschieden wird, zum Nachteil der Menschen, nicht zum Wohl, sondern zur Wehe der Menschen, das erscheint mir wie der Pendelrückschlag des Schicksals. Das ist das Thema meines Buches Blutgericht Europa, an dem ich fast 10 Jahre oder über 10 Jahre sogar gearbeitet habe, was mich Schweiß und Tränen gekostet hat und diese Entwicklung mir bis heute immer wieder vor die Augen geführt wird. Und deswegen möchte ich euch ein paar Passagen aus diesem Buch vorlesen, vor allem am Anfang nochmal so über die Entwicklungen, aber dann zum Thema, was passiert mit solchen Leuten, wie es Karl der Große gewesen ist. Oder wie wir ja heute viele Beispiele haben, die also ohne Rücksicht auf Verluste in Kriege gehen, Menschen wissentlich umbringen, Pandemien auslösen, Impfpflichten aussprechen, Menschen zwingen in diese Spritze mit all den erschütternden Ergebnissen, die wir jetzt sehen können. Also, ich versuche mal, in ein Thema hineinzulesen, was uns so ein bisschen den Anfang geben könnte für diesen roten Faden. Also ich spreche von der Entwicklung damals zu Beginn des ersten Jahrtausends, als also auch die Christianisierungen vorangegangen waren in Europa und aber auch wie zerrissen die gesamte Situation war. Einerseits hat das Christentum bereits 4 Jahrhunderte nach der Sendung des Gottessohnes schon einen gewissen Stand gehabt in der Gesellschaft. Da hatte ich Frau Professor Elisabeth Begemann von der Uni Erfurt zitiert mit diesen Worten. Auch wenn die heidnischen Kulte noch existierten, also diese sogenannten Götterhandlungen, und weiterhin besonders im Westen des Reiches und in Rom eine große Rolle spielten, so schien die Zukunft des Reiches doch in den Händen des Gekreuzigten zu liegen, also Christus. Diskussionen um die Natur Christi beeinflussten die Politik des Reiches, Bischöfe übten Autorität über christliche Kaiser aus, Streit innerhalb der Gemeinden entwickelte sich zu bürgerkriegsähnlichen Konflikten. Und sie schreibt weiter, die Kirche des 4. Jahrhunderts nach Christus war stark und hatte schon seit einiger Zeit, auch in Zeiten der Unruhen und Krisen, einen ruhigen Pol dargestellt. Nun, nachdem sie staatlicherseits anerkannt worden war, konnte sie unter Beweis stellen, welche Kraft in ihr ruhte und wie weit sie in ihrer eigenen organisatorischen Entwicklung gekommen war. Und dass sie in der Lage war, eine politikbestimmende Rolle zu spielen. Schon bald galt der Kaiser nicht mehr als oberster Priester, sondern als Sohn der Kirche. Ja, und hier wird dann weiter berichtet, dass ein gutes halbes Jahr nach Konstantin dem Großen Ambrosius von Mailand den christlichen Kaiser Theodosius zur Kirchenbuße zwingen konnte, indem er ihm mit der Exkommunion drohte, mit Verlust des Seelenheils, Verlust aber mittlerweile auch eines Regierungsanspruches innerhalb der Ökumene. Also wir sehen, dass schon in dieser Zeit, 400-500 Jahre nach Christus, die Kirche eine immer größere Rolle in Europa spielte. Ja, vor allem in Deutschland. Karl der Große, der Frankenkönig, woher er ja stammte. Und in meinem Buch habe ich dann die Dinge folgendermaßen beschrieben, die zu allen Zeiten unheilvolle Allianz von Staat und Kirche erlangte massiven Einfluss auf sämtliche Entwicklungen des damaligen frühen Mittelalters. Man legte sich in gegenseitige Abhängigkeiten. Vor allem das Schicksal des Kaisers hing von der Gnade des Papsttums, der Bischöfe, ab. Und ein bisschen später geht es dann weiter mit Karl dem Großen. Also es waren materielle, irdische Gründe, die dann die Herrscher, die Kaiser veranlasst hatten, alles zu tun, damit die zu dieser Zeit schon weit verbreitete Art des Christentums fundamentiert wurde, indem man eben auch die Christenverfolgungen qua Amt beendete, was ja eine gute Sache war. Und wer das gemacht hat, den belohnte die Kirche umfangreich. Also auch diese Namenszusätze, der Große, also Konstantin der Große oder eben Karl der Große, die wurden in Rom in der Kirche festgelegt. Auch Theodosius der Große und so weiter. Spätestens handelte es sich also um Belohnungen des Heiligen Stuhls. Und diese frühmittelalterliche Zeit war, was die Entwicklung des Christentums angeht, von großer Bedeutung für die ganze Welt und jegliche weitere Entwicklung. Das Christentum wurde erstmals zur Staatsreligion. Das sogenannte Heidentum, die Lehre der Götter, die als große Helfer zwischen Himmel und Erde walten, wurde als staatsfeindlich erklärt. Tja, und mit Karl dem Großen im 9. Jahrhundert fanden eben auch die letzten naturgläubigen Menschen ihr religiöses Glaubensende. Und man kann wohl ohne Übertreibung sagen, dass diese Epoche das Schicksal der gesamten Welt veränderte. Kein Kontinent, kaum ein Land dieser ganzen Erde blieb von der einschneidenden Entwicklung verschont. Zwangschristianisierung sämtlicher Völker in Asien, in Afrika, in Nord- und Südamerika, in Australien wurde hier vorprogrammiert. Verhängnisvoll, wenn man bedenkt, dass Jesus Christus ganz anderes vorgehabt hatte. Von seiner reinen Wahrheitslehre, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, war nur noch sehr wenig übrig geblieben. Und welche christliche Lehre war es wirklich, die Karl der Große damals unterstützte? Die Glaubensauseinandersetzungen innerhalb der Kirche waren ja zu dieser Zeit beträchtlich. Streitigkeiten, Dogmen, Häresien hatten sich bereits durch Jahrhunderte gezogen, die wiederum zu Trennungen, Abspaltungen, zu Schismen geführt hatten und die natürlich bis zum heutigen Tag auch immer noch nicht überwunden sind. Es hatte immer ein Streit um die wahre Lehre, die wahre Christuslehre getobt, denn Christi Lebenszeit war ja durch den Mord am Kreuz stark minimiert worden, sodass ihm nicht viel Zeit geblieben war für ja, etwas weitere Erklärungen, als es bis heute übertragen wurde. Ja, und auch die Jünger, die meist einfache Leute gewesen waren, vielleicht nicht mal des Lesens und Schreibens mächtig, das könnte man wohl so sogar denken, ja, denen traute man eben auch nicht viel zu. Was hatte Jesus denn wirklich gesagt? Wie hatte er es gemeint? Ja, und durch das gewaltsame Eingreifen der Kirche, durch die Missgunst, den Neid der Pharisäer und Schriftgelehrten, war Jesus' Leben ein viel zu frühes Ende gesetzt worden. Es gab ein großes Durcheinander also zu dieser Zeit an verschiedensten Auslegungen der Christenlehre. Aber diese Christenlehre war es, die Karl der Große zu seiner Staatsreligion erhob und sämtlichen damaligen Völkern des heutigen Europas überstülpte. Verbunden damit war die Auslöschung der eigenen kulturellen Identität, die einer Gesellschaft praktisch das Rückgrat bricht, die ein Volk heimatlos macht. Die Auslöschung der kulturellen Identität, das gilt bis heute, nimmt einem Volk seine Würde, sein letztes Daseinsrecht und zieht sich wie ein roter Faden durch sämtliche grausigen Feldzüge des erst Königs und dann Kaisers Karl dem Großen von Nord bis Süd, von Ost bis West. Nun muss man eine Sache wissen, viele wissen das auch, dass Karl der Große einen standhaften Gegner hatte, der sich über 33 Jahre lang nicht das Brot beziehungsweise umgekehrt die Butter vom Brot nehmen ließ. Das war der Sachsenkönig Widukind. Und der hielt diesen ganzen Christianisierungsversuchen stand, er kämpfte, er verteidigte sein Volk, die Identität, die Kulturidentität dieses Volkes. Am Ende hat aber Karl der Große durch eine sehr schwere Tücke eben doch Widukind in einen Hinterhalt gelockt, ihn selbst und seine wichtigsten Berater umgebracht, um dann eben doch auch so verfahren zu können, auch mit den Sachsen wie mit allen anderen. Und dann hatte ich ein Kapitel geschrieben, wie mochte es Karl dem Großen wohl kurz vor seinem Ende ergangen sein, in seinen letzten Lebensjahren. Und das ist die Frage übrigens, die ich mir immer wieder stelle, wie mag es manchen Handlangern des Dunkels, die heute mächtig sind in Politik und globalen Elitegruppen und so weiter, Wie mag es denen vielleicht jetzt schon des Nachts manchmal gehen? Und gekommen war ich auf diese Frage, weil ich viele Geschichtsbücher gewälzt hatte damals über Karl den Großen. Es gibt einige große Werke über ihn, aber vor allem auch die Einhard-Annalen, das war sein Schreibknecht sozusagen zu Karls Lebzeiten, der seine Vita auch geschrieben hatte, also die Biografie von Karl dem Großen, die bis heute ja große Geltung hat und die natürlich auch nach den Wünschen des Kaisers formuliert wurde, denn Einhard durfte sozusagen am Hof ausgebildet werden und durfte dort ein reiches und gutes Leben führen. Denn Karl der Große, wie man ihn nannte, hatte natürlich durchaus im Blick, dass seine Biografie mal gut ausfällt. Das Ganze ist ja schon lange, lange her. Und dann gab es aber ein paar Bemerkungen in den verschiedenen Geschichtsbüchern über Karl den Großen, die mich haben stutzig werden lassen. Und ich möchte euch gerade im Kontext der heute Handelnden diese Gedanken und auch Zitate einmal näher bringen. Regen, im Regen. Er stand im Regen, unten am Läuterungsberg. Endlos stürzte der Regen auf ihn hernieder und schien dennoch die Sünden nicht abwaschen zu können, die ihn befleckten. Das sind die ersten Worte des über 700 Seiten zählenden Buches Karl der Große, Gewalt und Glaube, das der renommierte Mittelalterhistoriker Johannes Fried im Jahre 2013 veröffentlichte. Die Vision eines sterbenden Mönches war es, die der Autor niederschrieb und sie als mahnende Hinterlassenschaft Karls bezeichnete, die dessen Nachkommen den Weg weisen sollte. Weiter erklärt er, also vielleicht vorweggenommen, Karl der Große hatte viele Frauen und hat neben seiner jeweiligen Ehefrau immer noch Mätressen gehabt, mit denen er wiederum Kinder hatte und die Kirche wusste davon und fand das natürlich nicht gut, aber man hat es gebilligt, weil er ja Karl der Große war. Und also er muss ein ziemlicher Draufgänger und Frauentyp gewesen sein. Also, der Historiker schrieb weiter. Und zwar beschreibt er hier die letzte Sichtung, die Vision des sterbenden Mönches Wetti. Und der hat das folgendermaßen wiedergegeben. Ein Untier zernagte unablässig sein Geschlecht, das umgehend nachwuchs, um wieder zerfressen zu werden, fort und fort. Ein alter Mönch, Wetti mit Namen, einst Schulmeister, nun selbst schon vom Tode gezeichnet, schaute den Büßer am Berg und erschrak. Kaum wagte er für einige Stunden ins Leben zurückgekehrt, den Namen des Toten zu offenbaren. Doch alle wussten, es war Karl, der große Kaiser, der Sünder, der da zu büßen hatte. Und weiter wird dann der Grund beschrieben für diese Aufzeichnung von einst, nämlich sie wurde als Mahnung für die Zukunft für die Hinterbliebenen hinterlassen. Und sie drängte die Mächtigen zu umfassenden Innovationen. Sie warnte Jahre nach Karls Tod die Lebenden vor den Gefahren des Jenseits, denn der König war in Sünde gestorben. Zitat Ende. Versteht ihr, dass damals schon klar war, dass jemand, der so viel Unheil anrichtet auf der Erde, der so viel Tote zu verantworten hat, dass der in eine Art Gericht kommen wird. Und das macht sich auch schon zu Lebzeiten bemerkbar. Und diese Warnung des Mönches Wetti, Die wird heute nicht besonders häufig in den historischen Quellen zitiert, da natürlich in den letzten Jahrzehnten kaum jemand an dieser finsteren Variante des großen Herrschers interessiert war. Denn Karl der Große, der zählt ja nicht nur als Bauherr großer, mächtiger Bauwerke, als ganz schillernde Figur, er wird ja auch glorifiziert. Und es gibt bis heute den Karlspreis, der in Aachen verliehen wird, wo ja große Museen und Kirchen stehen, die zum Teil von ihm erbaut wurden. Und er wird ja auch als Vater Europas bezeichnet. Und er ist immer noch bis heute oder zählt zu den mächtigsten Herrschern, die das christliche Abendland je erlebt hat. Und er wurde als Begründer sozusagen, also unseres Kontinents, festgeschrieben. Das ist eine Art Markensiegel geworden, Vater Europas. Aber diese ganzen Gräueltaten, die er angerichtet hat, die werden ja bis heute auch im Geschichtsunterricht oder in irgendwelchen Dokus mehr am Rande vielleicht erwähnt, wenn überhaupt, und fast wie Kavaliersdelikte, als ob es das Selbstverständlichste der Welt wäre. Also wir kommen nochmal zurück zu Karls irdischem Ende. Es heißt bei dem Historiker Fried, dass diese grauselige Vision des Mönches Wetti über Karls Ende vor allem den Lebenden Aufforderung gewesen sein sollte, mit ihrem Gebet und ihren Fürbitten auch dem leidenden Toten helfend zur Seite zu stehen und Gottes Gnade zu erwirken. Und jetzt kommt eine andere Vision dazu, die hier wiedergegeben werden soll, aufgenommen von einem unbekannten Autor der 20er Jahre. Also das war so, ja, 1800, weiß ich was, in den 90er Jahren dann. Diese Niederschrift ist also ungefähr gute 100 Jahre alt und da geht es um diese berühmte Sachsenschlacht zu Pferden an der Aller, ganz berühmt, als Karl der Große sozusagen den Widukind, den Sachsenkönig, packen wollte, was ihm dann auch gelungen ist. Und Karl der Große soll bei dieser Schlacht zu Pferden an der Aller fast 5000 edle Sachsen heimtückisch abgeschlachtet haben, um eben sich von dem ärgsten Widersacher, dem Widukind, zu lösen bzw. ihn zu eliminieren. Und in dem Text heißt es, langsam hörte das Schlachten auf, die Opfer waren tot. Über die Stätte des Grauens aber schritt eine große gebietende Gestalt. Rot wallte der Bart bis zum Gürtel. Das Haupt schmückte ein goldener Reifen, von dem ein eigentümliches Blitzen und Strahlen ausging. Manches Schwert ward nach ihm gezückt, aber der Arm, der es führte, sank kraftlos herab, ohne Schaden zu tun. Ich gehe mal ganz kurz hier rein. Die Sachsen hatten ja auch Kontakt zu ihren sogenannten Göttern. Und wenn wir uns anschauen, Wotan, der mit Freya gemeinsam dieses hohe Paar bildete, er wurde auch Odin genannt, der hatte einen Verbündeten und das war Donar, der Donnergott, dessen roter Bart oft die Blitze in die Landschaft der Menschen stellte. Ja, und da könnte man hier schon ein paar Vergleiche finden. Wenn man jetzt diesen Rotbart über das Schlachtfeld schreiten sieht. Weiter heißt es, dort, dort, keuchte Karl mit entsetzten Augen. Seht ihr den Fürsten? Ist es Widukind oder ein anderer seiner Sippe? Er darf nicht lebend entkommen, ich setze einen Preis auf sein Haupt. Aber obwohl ganze Scharen von Franken und Söldnern sich dem Rotbart entgegenstellten, gelang es doch keinem, ihn zu treffen. Unangefochten schritt die hohe Gestalt an allen vorbei und kam mit schnellen Schritten immer näher zu dem Platze, wo Karl stand. will mich keiner von meinem Feinde befreien«, rief der geängstigte König. In seiner Verzweiflung riss er sein Schwert aus der Scheide, aber der Fremde, der vor ihn trat, schob mit ruhiger Armbewegung die Waffe beiseite. »König Karl, König Karl«, sagte er mit einer Stimme, die wie rollender Donner klang, »was du heute getan, wird dir und den Deinen zum Fluche werden. Gott, der Erhabene, dessen Namen du auf den Lippen führst, ohne ihn zu kennen, wird auch dich hinfort nicht mehr kennen. Ruhelos sollst du sein auf Erden, bis die Zeit kommt, da alle Geschicke sich lösen werden. Bis dahin sollst du wieder und wieder zur Erde zurückkehren, auf ihr Leben ohne Frieden, ohne Sühne zu finden, bis auch einst Widukind wieder unter den Menschen erscheinen wird. Dann sollst du sein Diener sein.« Ja, Zitat Ende. Wenn man so etwas erlebt, wir gehen mal davon aus, dass diese Schilderung durchaus wirklich sich so in etwa zugetragen haben könnte. Wie wird es diesem Herrscher dann ergangen sein? Und weiter heißt es hier, verworfen sein, ruhelos, ohne Frieden, ohne Sühne. War das Karls weiterer Weg, der ihm durch das Jenseits führend spätestens nach dieser blutigen Schlacht vorgesehen war, durch ein Fegefeuer hindurch, welches die Qualen der dunklen Nacht niemals mehr enden lassen sollte? War es schon das jüngste Gericht für ihn gewesen? Auf jeden Fall ist wohl sein Schicksal damit eventuell auch in eine ganz gewisse Richtung geleitet worden. Und naja, und ich zitiere dann hier noch einige, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, einige große Biografen, zum Beispiel Stefan Weinfurter, der als Ordinarius an der Universität Heidelberg mittelalterliche Geschichte lehrt, der hat in seiner Biografie Karl der Große, der heilige Barbar, diese unheimlichen Ereignisse rund um den schon alten Frankenkönig im Jahr 810 geschildert, der auf seinem letzten Kriegszug unterwegs gewesen war und dann plötzlich nur noch Rückschläge erlitten hat. Also da sind einige Dinge, die er hinnehmen musste, was vorher für ihn mit Leichtigkeit überwunden wurde, stets, was sich ihm so in den Weg stellte, was plötzlich, also hier heißt es zum Beispiel, er soll mit einer Flotte die Küsten Galliens und Germaniens unsicher gemacht haben und wollte auch Friesland und Sachsen unterwerfen, sowie in Aachen mit großer Heeresmacht erscheinen. Als Karl, der damit keine leichte Aufgabe gehabt hatte, mit seinem Heer vor Sonnenaufgang aufbrach, sei plötzlich eine ungeheuer große Lichtfackel vom Himmel herabgestürzt, durch die Luft geflogen und da habe ihn das Pferd, auf dem er saß, so heftig abgeworfen, dass die Spange seines Mantels gebrochen und sein Schwertgurt zerrissen sei. Und von der Dienerschaft sei er daraufhin ohne Waffen und ohne Mantel, also ohne herrscherliche Attribute, aufgehoben worden. Der Kaiser lag hilflos am Boden. Und ja, also wie gesagt, in diesem Kapitel, das ist ziemlich am Ende des Buches, da geht es dann um viele Rückschläge, die er hatte hinnehmen müssen. Und naja, es gibt dann wieder einige Hinweise aus verschiedenen Quellen. So ereignete sich also zum Beispiel eines Tages in der Aachener Königspfalz, dem wichtigsten Herrschersitz des Frankenkönigs, Ungewöhnliches. Ein Blitz schlug ein und riss den goldenen Apfel, der sich auf der Spitze des Daches befunden hatte, herunter. Und in der Marienkirche selbst seien auf der umlaufenden Inschrift die Worte Karl der Gebieter, also Carolus Princeps, plötzlich verblasst. Und Es sind also einige aneinandergereihte, wirklich merkwürdige, unerklärliche Dinge passiert. Zum Beispiel auch die Reichsannalen, das ist übrigens auch eine wichtige Informationsquelle, aber die sind natürlich trotzdem alle von Kirchenmenschen aufgeschrieben worden, weil die in dieser Zeit mehr oder weniger die einzigen waren, die des Schreibens und Lesens mächtig waren. Und da ist zum Beispiel im Jahr 809 der Himmel plötzlich ganz merkwürdig erschienen. Verschiedene Erscheinungen wie Sonnen- und Mondfinsternisse. Und ja, man sah 7 Tage lang einen schwarzen Fleck auf der Sonne. Der Säulengang zwischen der Kirche und dem Palast, den er mit großer Mühe hatte errichten lassen, stürzte am Himmelfahrtstage plötzlich ein. Auch hatte Karl bei Mainz eine hölzerne Brücke über den Rhein schlagen lassen, die 10 Jahre schwerste Arbeit gekostet hatte und so geschickt gebaut war, dass es schien, als müsste sie eigentlich ewig bestehen. Durch ein zufällig entstandenes Feuer wurde sie dann binnen 3er Stunden vollkommen eingeäschert, sodass nicht einmal mehr ein Holzspan von ihr übrig blieb. Und ja, ihr Lieben, ich würde gerne noch weiter vorlesen, aber ich denke mal, es ist genug, weil wir jetzt schon über 30 Minuten lang sind. Die Frage aller Fragen ist, was geschieht mit all diesen Leuten, die jetzt im Moment sich noch aufschwingen, sich die Welt untertan zu machen? Mit den verrücktesten Klimamaßnahmen, mit den unmenschlichsten Lockdown-Maßnahmen oder eben Impfdruck oder eben auch die Behandlung der Kinder in Schulen und in Kindergärten, Umerziehungsprozesse, sexualisierte Kinder und so weiter. Wir können davon ausgehen, und das ist das, was wir einfach wissen müssen und was uns in gewisser Weise auch wieder beruhigen kann, dass diese Taten alle vor das große Weltgericht kommen und dass jeder Einzelne, ob er noch so brutal war und noch so viel Unheil angerichtet hat, das schwer büßen wird und eben natürlich auch durch die Naturgesetze, die Schöpfungsgesetze, seine gerechte Abwicklung, sagen wir mal so, erfahren wird. In diesem Zusammenhang, dieses Buch habe ich geschrieben auf der Grundlage der Gralsbotschaft, in der die Schöpfungsgesetze uns erläutert werden, wie wir es nirgendwo anders erklärt bekommen. Und nur dann, wenn man diese Zusammenhänge zu verstehen beginnt, kann man auch das Weltenschicksal, in dem wir alle jetzt stehen, verstehen, nachempfinden. Ihr Lieben, diese Passagen sind mir deswegen wichtig, weil die Ungerechtigkeit, die derzeit sichtbar ist auf der Welt, manchmal nicht mehr auszuhalten ist. Bleibt trotzdem in der Ruhe. Wir sind nicht die Richter. Wir dürfen im Gegenteil unser Karma ablösen, auch durch den einen oder anderen schwierigen Schicksalsschlag oder die Hindernisse, die wir überwinden müssen. Tun wir es in Würde, tun wir es auch in freudigem Schaffen und immer mit dem Wissen, es wird Gerechtigkeit. Und wenn dieses Gericht vorbei ist, dieses jüngste Gericht, dann wird so etwas auf dieser Erde nicht mehr passieren können. Danke.